Damals. Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Böblingen. Längst vergangene Zeiten spannend und lebendig erzählt. Experten im Gespräch mit Hans-Jörg Jung und Hans-Jörg Zürn von der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung.
Hallo Hans-Jörg.
Hallo Hans-Jörg.
Heute haben wir wieder einen Podcast. Um was geht's denn? Wer ist zu Gast?
Heute haben wir den Emanuel Rühle zu Gast, ehemaliger CDU-Stadtrat, Architekt, Sindelfinger-Architekt und vor allem Gründungsmitglied der Stiftung für die Martinskirche. Und um diese wird es heute gehen, die eine der ältesten Kirchen in Baden-Württemberg.
Spannend, das Sindelfinger Wahrzeichen.
Ja. Grüß Gott, Herr Rühle.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Der Sindelfinger-Journalist Peter Bausch, unser alter Kollege, hat von Ihnen mal gesagt, die Martinskirche sei Ihnen eine Herzensangelegenheit. Warum?
Ja, ich habe in dem Band von Peter Bausch und Dieter Hille habe ich ja geschrieben, dass ich in unmittelbarer Nachbarschaft nach Martinskirche aufgewachsen bin. Und dadurch gab es dann ja Beziehungen. Und mich hat auch jemand gefragt, was ist Ihre längst zurückliegende Beziehung zu Martinskirche? Und da muss ich sagen, das war 1942. Die Abnahme der Glocken, die für Kriegszwecke eingeschmolzen wurde. Das ist mir bildhaft noch in Erinnerung geblieben.
Die Sindelfinger Martinskirche ist eine alte Kirche, eine sehr alte Kirche. Was können Sie uns zu ihrer Entstehungsgeschichte denn sagen?
Ja, wir feiern da immer am 3. Juli die Beiratssitzung und wir haben von der Chronik her einfach das Weihedatum 3. Juli 1083. Was da geweiht wurde, wissen wir nicht. Papst und Kaiser waren im Investiturstreit und es waren Bischöfe von Salzburg und Innsbruck da, die in Hirsau, das damals schon eine große Bedeutung als Kloster hatte, im sozusagen Exil lebten.
Die Kirche ist aber älter. Also ich habe mal nachgelesen, die ist ja aus dem 7. Jahrhundert.
Die Grabungen zeigten überhaupt die entsprechenden Dokumente von der Reichenau, dass also schon 400 Jahre früher wahrscheinlich eine einfache Holzkirche auf der Südseite der heutigen Martinskirche zusammen mit einem Friedhof. Das sagt auch der Name Martin, der in der Zeit häufig zur Namensgebung für Kirchen verwendet wurde.
Das war eine Vorgängerkirche.
Ja.
Und von dem heutig noch bestehenden Gebäude kann man da sagen, ist es die älteste Kirche im Kreis Böblingen oder gibt es ältere oder wie auch im Landesvergleich, gibt es viele solche alte Kirchen?
Es ist sicher eine der ältesten und wir haben das Weihedatum, wir haben dann die Weihe der Krypta, also der Unterkirche und des Hochchors, da war dann der Bischof von Konstanz da und wir haben dann, der Wechsel war vom Graf Adelbert, der in Calw gestorben ist und hat dann 1130, Welf der Sechste, hat die Enkelin, die Uta, geheiratet. Und da kam praktisch der Welf nach Sindelfingen. Und da haben wir dann da waren Bauleute da aus dem italienischen Raum. Da sieht man dann den Pfeiler mit ihren Eckseilen und Kapitellen. Und wir haben dann in den Dachstuhl über dem Mittelschiff, da ist klar datiert vom Dendrochronologischen Institut in Hohenheim, 1131-32. Das war also praktisch die Handschrift von Welf dem Sechsten seinen Bauleuten.
Das wollte ich gerade fragen, was ist denn aus der Entstehungsgeschichte denn noch erhalten? Jetzt ist die Holzdecke, die wohl aus der Zeit noch stammt.
Das Mittelschiff und der Turm, der war ursprünglich ein Campanile, also alleinstehend. Das sind schon die Merkmale der ursprünglichen. Und also man muss sagen, das Mittelschiff mit seinen Arkaden und oben in die ursprünglichen sind die ursprünglichen Fenster und wird nachher wieder freigelegt, auch die Bohlendecke unter diesem Dachstuhl zu sehen.
Und wenn wir uns die Kirche heute anschauen, hat sie schon in der damaligen Zeit schon so ausgesehen oder nicht? Weil Sie sagten ja, der Campanile, also der Kirchturm, war früher seitlich gestellt, alleine.
Und ein Pyramidendach. Ja, ja, man hat dann einfach entsprechende Entwicklungen. Ich habe vorher angeführt, den Münzschatz, den man gefunden hat, das waren dann Zeichen, die ja auf die Zeit nach Welf dem Sechsten hindeuten. Und da waren schon entsprechende, auch hat er von Leins leider abgebrochen, die Michaelskapelle gebaut im
Bohrengeschütz. Von Leins, wer war das?
Leins war der großartige Architekt, der 1863 bis 1865 die Renovierung der Martinskirche durchgeführt hat.
Sie haben jetzt gerade gesagt, den Münzschatz haben Sie gerade erwähnt.
Ja.
Den hat man ja sehr spät gefunden, erst 1973. Ja. Warum? Hat man vorher nicht gegraben? Oder war das ein Zufall? Oder hat man dann endlich mal an einer Stelle, wo der dann auch lag, gegraben? Das ist die eine Frage. Und die andere, was ist das für ein Schatz und wo ist der heute?
Das war ein Zufall, dass man diesen Schatz gefunden hat, beziehungsweise es waren einfach die Stabilisierungsmaßnahmen für die Pfeiler im Mittelschiff. Aber man wusste, dass Welf der Sechste auch eine Münzstätte hatte und eine Gerichtsstätte, also gerade unter dieser Michaelskapelle. Und das Münzrecht war schon natürlich für so einen Vogt, sage ich jetzt, und andere, beinhalten ein Marktrecht, ein Gerichtsrecht und vieles andere mehr. Und man kannte solche Münzen von der Insel Reichenau und bei einem Fund auch in Oberschwaben. Aber von Sindelfingen haben wir, wie Sie sagen, erst entdeckt 1973/74 bei den archäologischen Grabungen mit Frau Dr. Scholkmann.
Was sind das für Münzen und wie viele? Sind das Goldmünzen? Sind das,
das sind Silbermünzen.
Silbermünzen.
In einer Schatztruhe? Oder?
Bitte?
Waren die in einer Schatztruhe? Oder?
Nein, die waren in einem ganz kleinen Gefäß, so 7 cm hoch, 940-50 einseitig und zweiseitig geprägte Münzen, sogenannte Simberlinge. Und davon waren welche, die waren erstmalig, also von der Sindelfinger Münzstätte. Andere waren bekannt von der Reichenau und vom Bodenseeregion. Und ja, also für die Frau Dr. Nauer, die da zuständig war, war das die Sensation, der Sindelfinger Münzschatz. Und wir haben ja damals, ja, Eugen Schemp, der Leiter vom Stadtmuseum, der war also 73, 74, muss man aber schon einfach sagen, da war eine lange Vorlaufzeit für diese große Renovierung. Und da war dann ja praktisch die bürgerliche Gemeinde, die Kirchengemeinde war beteiligt und durch das Landesdenkmalsamt und andere übergeordnete Bereiche. Also ich bin 1971 in den Kirchengemeinderat und auch in den Gemeinderat gewählt worden und war von da an dann praktisch in dieser Arbeitsgruppe.
Als Architekt und Sachverständiger?
Nein, als Bauherr.
Als Bauherr?
Ja, also ich, Sie erinnern sich vielleicht an die 68er Jahre.
Ja.
Das war für uns der Umbruch in der Gesellschaft, der Move, der Talare, der muss weg und vieles andere mehr. Und ja, Vordergrund stand bei mir natürlich schon nach dem Studium Wettbewerbe, Gutachten und mit Erfolg. Und 68 hat mich mein Schulkamerad Klaus Dinkelacker, lang verstorben, Rechtsanwalt, animiert und gesagt, jetzt kommst du in, zur CDU und arbeitest damit. Und der Pfarrer, ja, Wolfgang Morell, Ernst Wolfgang Morell, hat gesagt, jetzt arbeitest du mit in der Martinskirche. Und dann bin ich 71 Jahre in beide Gremien gewählt worden. Und da waren schon die Vorbereitungen da mit dem Professor Stockburger, ein anerkannter Fachmann für eine behutsame Renovierung im Stil der Denkmalspflege, aber auch offen für neue Ideen. Und da hat man also, das war für mich ein Neuland, aber es war so großartig, was wir gefordert haben, was er geplant hat. Da war Pfarrer Grüninger da, aber natürlich die bürgerliche Gemeinde hat auch mitgemischt. Und da gab es dann also dann praktisch, ja, die 73, 74, die großen Renovierungen, die große Grabung. Die große Frage war auch, wo gehen wir hin in der Zeit mit dem Gottesdienst? Wir haben ja schon die Christuskirche und die Johanneskirche. Und da hat Arthur Gruber hat immer mitgemischt. Er hat ja forciert, dass die Katholiken bauen.
Ja.
Also der Christoph hat sicher einen Vortrag gehalten und da hat er auch zitiert, den Arthur Gruber, das ist so am Rande, der gesagt hat, die Flüchtlinge gehören jetzt halt auch zu uns, auch wenn sie katholisch sind. Und er hat also diesen Bau der Dreifaltigkeitskirche also vorangetrieben und wir waren dann ja 73, 74, anderthalb Jahre Gast in der Dreifaltigkeitskirche.
Wenn wir nochmal drauf zurückgehen, also in heutiger Zeit würde, wenn das jetzt die Stadtverwaltung hört, diesen Podcast, ich glaube, die schicken gleich ein Grabungsteam los, dass man nochmal einen Münzschatz findet. Das täte ja im Haushalt ganz gut. Aber wo ist der denn heute? Wo sind denn die Münzen heute? Also im Stadtmuseum oder im Landesmuseum?
Nein, doch. Ja, Eigenschimp hat uns das damals groß erklärt. Wir haben ja einmal die Münzen gezeigt an einem Wochenende mit Bewachung und er hat gesagt, nach Paragraph 23 Landesmuseumsgesetz geht sowas in das Eigentum des Landes über und dann sind die Münzen und der Topf und der Model, der im nebenan im Keller von der Propstei gefunden wurde, ging dann das Landesmuseum. Und aber ich habe jetzt bin gerade in Verhandlungen mit Dr. Ohms, dem Leiter. So haben die Münzen ausgesehen. Und das Töpfchen und oben ist der Model, allerdings nicht der eigentliche Model, sondern schon das Produkt, was man mit so einem Model macht. 1983 hatten wir die 900 Jahrfeier und da hat man auch mit Hilfe von Eigenschimp aus dem Model das positive Produkt gemacht. Wunderschöner weißer Model mit Teufel und der Jungfrau. Ach, ich armer Sack von Erden, was ich bin, das musst du werden, steht auf dem Schriftband. Und ich zeige das dann halt bei meinen, oder habe das immer gezeigt bei meinen Führungen. Und jetzt haben wir aber eine Chance, dass wir Replik, also Nachbildungen von diesen Münzen und hoffentlich auch vom Topf machen können. Und die wollen wir dann in der Martinskirche ausstellen. Und wir haben ja einmal das Westportal aus dem 12. Da Jahrhundert.
Kommen wir noch dazu?
Im Original. Und wir haben seit 2011 das Evangeliar Heinrich des Löwen als Faksimile in der Vitrine. Und das wäre dann ein guter Dreiklang aus diesem Jahrhundert.
Model ist im Prinzip so eine Druckvorlage, kann man sagen.
Bitte?
So ein Model ist eine Druckvorlage, oder?
Das ist wie bei Springerlbacken.
Ah, also ein Förmchen.
Ja, also Model. Jetzt natürlich durchaus aus weißem Ton, das ist negativ und da kann man, heute sagt man Teig reindrücken, ja, glaube ich.
Ja.
Und dann hat man also dann diese Abbildung.
Man hat damals 1973 ja nicht nur den Münzschatz gefunden, sondern auch viele Gräber in der Kirche.
Also und außerhalb.
Und außerhalb. Ist das alles abgeschlossen? Weiß man, wer da lag? Oder gäbe es noch mehr zu entdecken außerhalb von der Kirche?
Also die Frau Dr. Scholkmann hat einen Teil freigelegt in der Kirche, ja, auch im Zusammenhang mit der Stabilisierung der Pfeiler und der Westwand. Und auf der Nordseite vom Seitenschiff, da lagen ja 50 Tote mit dem Gesicht nach Osten, alles Männer, bis auf eine Frau mit 3 Kindern. Und da geht sich davon aus, dass es von Chorherren, Kapläne oder Pfarrer waren von dem Stift. Und auch in der Kirche waren dann in der zugeschütteten Krypta.
Da kommen wir gleich dazu, aber vielleicht nochmal, das heißt, diese Gräber, die man unter dem Boden, Kirchenboden gefunden hat, das war aus der Vorzeit.
Ja.
Das war aus der Vorzeit.
Ja.
Und dann gab es noch irgendwann die Krypta in der neuen, in der Anführungszeichen neuen Martinskirche. Welche namhaften Menschen wurden denn dort begraben und warum kamen die wieder weg?
Wir waren immer in Zeitdruck und die Frau Dr. Strömer wollte natürlich mehr graben. Und da hat man sich dann irgendwo mal geeinigt, dass wir jetzt einen Abschluss machen. Und es sind also, da wo wir jetzt sitzen, waren ja mal Römerfunde beim Stiftsgymnasium Alemannen mit Schmuck und allen anderen Dingen. Und es waren da wenig Grabbeigaben an der Martinskirche. Viel mehr hat man ja gefunden bei der Freilegung von dem Keller unter der Propstei und in dem Brunnen. Also da waren dann Keramik und Leder und also Metallteile, die ja nicht zum Grab gehörten, sondern aus dem täglichen Gebrauch. Mhm. Früher hat man einfach das weggeschüttet.
Sie sagten, die Krypta wurde zugeschüttet.
Entschuldigung?
Sie sagten, die Krypta wurde zugeschüttet.
Ja.
Warum? Und gibt es die heute noch, wäre die heute noch begehbar? Oder?
Also, ich habe vorhin gesprochen, die Verlegung des Stifts nach Tübingen 1477. Ja. Und danach war es ja nur noch ein reguliertes Stift ohne große Bedeutung. Und wir haben dann 1534 in Württemberg die Reformation. Und da kam dann der Wandel, also ob das alles, was da auf der Tafel steht, Martinus, einer der letzten Chorherren, sei der erste evangelische Pfarrer gewesen, ist nicht belegt. Aber später wurde belegt, dass Johannes Brenz aus Weilerstadt, der Reformator in Württemberg, war einige Wochen in der Propstei versteckt, in diesen Zeiten der Reformation. Da war ja auch dann Bauernkrieg, Gegenaufstand zu Luthers Thesen. Und dann kam die Reformation und da wurde die Kirche, das muss man auch sagen, die Martinskirche war ja jahrhundertelang Stiftskirche und Gemeindekirche. Mhm. Das ist eine Seltenheit. Und da wurde dann praktisch die Martinskirche zur Gemeindekirche. Man hatte keinen Sinn für eine Unterkirche und für den Hochchor, hatte keine Aufgabe mehr. Und das steht dann in Unterlagen von Telschies damals, der Verantwortliche, ein düsteres Loch unter dem Hochchor und zu wenig Licht in den Chorbüchern. Und dann haben die einfach die Hochchor abgebrochen und die Krypta zugeschüttet und große Fenster ausgebrochen und ringsrum auch im Chor, heute unvorstellbar, Emporen eingeführt, als eingesetzt, so eingebaut, zu einer reinen Predigtkirche mit Kanzel, Altar und Taufstein.
Wäre es denkbar, dass in der Krypta noch Dinge liegen, die geschichtlichen Wert haben, oder muss man einfach sagen, ist vorbei, da wird man auch nicht mehr graben?
Die Fachleute wollen immer noch graben. Also das Denkmalspflege war mit den Grabungen, so gut man zusammengearbeitet hat, unzufrieden. Die wollten mehr graben, was auch wissenschaftlich verständlich ist.
Aber es ist nicht vorstellbar, dass jetzt nochmal was
also im Moment sind die Denkmalspflege, alle haben wir mit ihren eigenen Aufgaben zu kämpfen und Mitteln. Und es gibt sicher, Aufgaben mit Grabungen auch an anderer Stelle
Ohne Not wird nicht mehr gegraben, denke ich mal. Sie haben vorhin noch das Westportal erwähnt, was ja eigentlich ein ganz besonderes Schmuckstück der Martinskirche ist. Was hat es denn damit auf sich?
Also dieses Westportal war ursprünglich unter dieser Michaelskapelle auf der Südseite. Das sieht man ja heute noch, dass da mal ein Durchgang war. Und diese Michaelskapelle war, wie gesagt, Kriegsstätte, Minstätte. Und das war dann der, nicht wie heute und auch in vielen anderen Kirchen, von Westen mit dem Paradies oder so, sondern das war der eigentliche Zugang zur Kirche. Und das Westportal zeigt mit seinem großartigen Ornament und mit dem Ring und dem Löwenkopf und dem Ring, das ein Gerichtstier war, und aber auch wer den Ring berührte, war dann im Schutz der Kirche.
Der Kirchenasyl.
Ja, und die rote Farbe, dass die einen sagen, das ist das Blut Jesu Christi, die anderen sagen aber auch, das zeigt die Macht. Wir haben ja heute beim Bundesgerichtshof und so Roben in roter Farbe. Und das ist ja schon, ja, das, ich muss sagen, wir haben ja wenig Schmuckstücke nach der Reformation ausgeräumt. Die Martinskirche hatte auch 16 Altäre, wie die Georgskirche in Tübingen. Und sie hat mal ausgeräumt. Das war ja oft ganz abhängig, wer da. Schwäbisch Hall hat vieles behalten. Ulm hat es an die Stifter wieder zurückgegeben. Und vielleicht haben wir die Altäre nicht die Qualität gehabt, aber wir sind heute dankbar, dass dieses Westportal von Leins dann Michaelskapelle abgebrochen, ins Westportal versetzt, dass diese Gerichtstüre, wir sagen dann Schildtüre, wegen dem runden Schild, erhalten ist. Und es ist schon das Schmuckstück.
Ja, hat nicht jeder.
Ja, der Löwenkopf wurde mal gestohlen, aber Eugen Schemp hatte eine Nachbildung für das Stadtmuseum und die hängt heute am Original und irgendwann ist dieser Löwenkopf wieder aufgetaucht.
Weiß man nie. Hat den Dieb es gereut oder hat er Sorge gehabt, dass die göttliche...
Also das ist das Original im Stadtmuseum und die Nachbildung.
Wohlweislich.
Ja.
Es gab ja auch Veränderungen im Glockenturm, die Sie ja auch begleitet haben. Was war denn der Anlass und vor allem welche Konsequenzen hatte das dann vor allem?
Also so wie also Gruber den Bau der katholischen Kirche fördert. So war es für die bürgerliche Gemeinde nach dem Krieg eine Selbstverständlichkeit, dass man die Glocken wieder gießt. Mhm. Und das ist schon, ich muss sagen, im Nachhinein, da war ja ein Spruchsdenken, da gibt es eine Schrift von Pfarrer Hirzel, der schreibt, die neuen Glocken werden in schwerer Rippe sein. Und die verbliebene Totenglocke, die im Klang nicht gut ist, die wird heruntergenommen und eingeschmolzen und mit der Trauglocke ein Jahr später aufgezogen. Und dann hat die Martinskirche ein großartiges Geläute gehabt bis 61, 62. Da war der Turm der Dreifaltigkeitskirche fertig und der Pfarrer Übelhöhe hat sich nicht an die Vereinbarung gehalten und hatte nicht nur sein kleines Türkenglöckchen von der Notkirche im Schadenwasen, sondern 6 neue Glocken. Und eine Glocke war tiefer im Ton wie die Totenglocke in der Martinskirche. Und da hat so Leute wie Pfarrer Philippi und aber insbesondere, ich muss einfach sagen, es war also Gruber nicht los, er hat gesagt, das kann nicht sein, dass die Dreifaltigkeitskirche Glocken hat, die tiefer sind, auch wenn sie in mittlerer Rippe sind. Und da taucht dann plötzlich ein Protokoll auf, wo steht, dass ein Statiker, der das Vertrauen des Oberkirchenrats besitzt, schon längst festgestellt hat, dass der Turm im Inneren saniert werden muss. Und das ist die Gelegenheit, wenn man diesen Turm innen saniert, und kann man sie hat die Glocken umhängen in einem Stahlglockenstuhl mit vergriffenen Jochen und dann kann man da noch eine große Glocke dazu hängen. Und da haben die, das darf man ja gar nicht sagen, den guten alten Holzglockenstuhl von oben bis auf die Hochchorebene herausgenommen und haben den Betondecken eingezogen und Wände. Das wäre heute nicht mehr möglich. Und haben da also praktisch dann Voraussetzungen geschaffen für die große A0-Glocke, die dann 1963 am 1. Advent zum ersten Mal geläutet wird. Und ich habe ja vorher gesagt, was der Alfred Bachert gesagt hat. Und da kamen dann Leute, die haben gesagt, einmalig, ich höre sowas nicht. Und aber dann solche Dinge, das war damals, muss man ein gewisses Wissen und auch eine gewisse Denkmalspflege, aber da war dann schon ein Umbruch da, dass man mehr abgebrochen oder auch nicht ersetzt hat, so wie wir heute auch wieder diskutieren. Und man hätte außen den Turm sanieren müssen, nicht innen. Mhm. Außen waren die Schäden, das haben wir dann vor sich hergeschoben und das war dann, wie ich vorher angeführt habe, Ende zum Jahrhundert war dann die große Turmaußensanierung und Schieferdach stellen das im Vordergrund. Und bei der Gelegenheit hat man dann die Glocken umgehängt auf gerade Holzsuche, die Neulehrmaschine und die Nachmessung mit der Materialprüfungsanstalt in Karlsruhe haben ergeben, dass es tatsächlich weniger Schwingungen sind am geraden Holzjoch wie vorher. Und das ist natürlich schon, also Matthias Anke hat geschwärmt, der war ja da schon da. Ja. 85 ist er gekommen, ja. Nee, also 95.
Also diese gegriffenen Stahljoche waren nicht der Weisheit letzter Schluss.
Nein. Zu hart im Klang.
Und dann hat es zu der Gelegenheit dann auch noch eine eigene Glocke gegeben, eine neue kleine Glocke.
Ja, die war im Ersten Weltkrieg ist die Totenglocke und die Schulenfestbrücke geblieben. Und im Zweiten wurden alle bis auf die Totenglocke. Und nachher hat man nach dem Krieg gesagt, man braucht keine Schul- und Festbrücke mehr. Und wir haben uns aber gesagt, nein, das kleine Türmchen soll wieder eine Glocke bekommen und es hat ja wunderbar funktioniert und ja, hat sogar beflügelt diese anderen baulichen Maßnahmen.
Erzählen Sie doch mal, wie dann die Martinskirche zu der Glocke gekommen ist. Ich meine, die musste ja bezahlt werden, die musste hergestellt werden.
Also in den Unterlagen taucht immer wieder auf, da steht einfach dann, wegen Unvermögen der Stiftskasse hat die bürgerliche Kasse die Unterhaltung bezahlt. Mhm. Und dann gab es dann ja 1865, da gab es ja einen Erlass vom König im 19. Jahrhundert, dass die Kirchengebäude entsprechend erhalten und saniert werden sollen. Und da hat dann Leins den Auftrag bekommen, die Martinskirche zu sanieren. Das war die Zeit des Historismus. Leins hat ja in Stuttgart den Königsbau entworfen, aber auch am Feuersee die neogotische Johanneskirche. Und er hat dann auch, muss man sagen, vieles gut gemacht. Die Dächer der Seitenschiffe waren höher und sind in die Obergadenfenster reingegangen. Und die Sakristei, schön auf dem Quadrat mit dem Kreuzgewölbe, hatte noch ein Walmdach und da hat diese vier Giebel, die wir jetzt sanieren müssen, die stammen von 1863, 65 von Leins. Und er hat dann gut gemeint, diese Rechteckfenster aus der Renaissance und der nachreformatorischen Zeit in den Seitenschiffen, die sind nicht stilgerecht. Da machen wir wieder Fenster mit Rundbogen, aber die sind natürlich zu groß. Aber wir sind dankbar, dass wir diese Rundbogenfenster von der Belichtung für die Seitenschiffe und auch für das Mittelschiff haben. Also das Mittelschiff ist original. Mhm. Ja, und nachher gab es dann einfach immer wieder Unterhaltungsmaßnahmen. Und im letzten Vorjahr, und auch ein Wandel, die ganzen Kirchen waren ja landauf, innen wie außen verputzt, bemalt, aus der Barockzeit, aus der Renaissance, mit weltlichen oder kirchlichen Geschichten. Und da kam dann ein Wandel. Man hat gesagt, es ist Zeit, wieder die Steinhäutigkeit dieser Baudenkmäler.
Und das heißt, die Martinskirche war mal verputzt?
Also innen und außen alles verputzt, auch die Bodendecke unbemalt. Und dann war 1926 ein Professor Seiser als Denkmalpfleger und der Architekt Fichter, die hatten die Aufgabe, die Martinskirche zu sanieren. Und da kam dann der Vorschlag, den Außenputz abzuschlagen. Also Leins, muss man auch schon sagen, hat die Klangarkaden oben wiederhergestellt und anderes mehr. Also alle diese Sanierungen im 19. und 20. Jahrhundert waren korrekt und richtig. Und aber auch da ging es dann nur ums Geld. Da ging es also um 600. Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Ja. Kulten, ja. Und da hat dann die Denkmalspflege und die bürgerliche Gemeinde den Mehrkosten für das Abschlagen des Putzes bezahlt. Und 1933, geschichtlich großer Zeit, war die Innensanierung. Da war das gleiche Thema. Und da hat sich durchgesetzt aufgrund der Ergebnisse von 1936, dass man innen im Mittelschiff und die Bodendecke, die war auch bemalt, dass man da den Putz absteckt und alles freilegt und dass man die Fenster von Leins im Chor wieder kleiner macht. Und das aus der Zeit ist praktisch die heutige Situation 33 im Mittelschiff mit der Bodendecke, wo dann von Fichter noch die vier Evangelisten sind und von Walter Kohler die drei Chorfenster, die wir alle natürlich erhalten haben. Da gab es auch Diskussionen, schmeißt man die Fenster von 33 raus, 73, und macht neu rein. Ich finde es gut, dass wir die behalten haben. Und das war halt praktisch, das war schon schwerpunktmäßig. 26 Außenputz, 33 Innenputz. Und ja, nach dem Krieg ging es dann halt mit. Und wir haben ja das Glück, dass bei dem Angriff auf Böblingen im Oktober 1943 wurde ja auch der Stiftsbezirk getroffen. Da waren das, was heute Schaffhauser Platz ist, waren da zwei Gehöfte und zwei große Wohnhäuser, die sind abgebrannt. Und zwischen heutigem Haus der Familie und dem Propsteigarten, da war ein Gebäude und da, wo heute das kleine Häuschen steht, bei dem Kellerhals, bei einem kleinen Fruchtkasten, war die Druckerei. Unsicher. Die ist abgebrannt und die Martinskirche hat keinen Treffer bekommen. Erst im Angriff dann 1944, weil der große Angriff war auf Sendelfingen an dem Sonntag, da hat die Martinskirche drei Brandbomben bekommen und die haben die Nachbarn, die da Aufsicht hatten, auch wegen der Vernebelungsanlagen und anderen Dingen, die haben die gelöscht mit Sand. Und Wasser. Und ich habe das mal geschrieben, weil mir das als Kind so wichtig war. Die Dachstühle in Mittelschiffen und Seitenschiffen und im Turmhall wurden im Krieg aufwendig nicht brennbar gespritzt mit giftigem Material. Und das war wahrscheinlich die Voraussetzung, dass dann an diesem Sonntag, wo an anderer Stelle gelöscht wurde, plötzlich mittags hieß, der Kirchturm brennt. Und das war dann ein Schwelbrand. Und das habe ich noch gut in Erinnerung, da war ich 12 Jahre alt, da habe ich mit meiner Schwester, die älter war, wir haben vom Marktbrunnen Wasser bis zum Fuß vom Turm getragen, und innen haben die Leute, alle haben Eimer mitgemacht, haben Wasser in den Treppen hochgetragen und oben hat dieser Feuerwehrmann Glaser hat die verblutzten Teile herausgeschlagen und runtergeworfen und den Turm gerettet. Sowas habe ich in Erinnerung.
Der hat nicht nur einen Turm gerettet, sondern letztendlich das Wahrzeichen, eines der Wahrzeichen von Sindelfingen.
Ja,
vielen also herzlichen Dank.
Der Turm ist ja nicht so alt wie die Kirche, der ist ja erst 1490 errichtet worden. Aber irgendwo, für mich und für viele andere ist ich sage immer, die Martinskirche ist Kirche in der Stadt und für die Stadt.
Herr Mühle, wir sagen vielen, vielen Dank. Es war hochinteressant.
Ja.
Hat viel Spaß gemacht.
Ja, danke.
Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.